Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Es ist wieder soweit. Sexologie, Wissen macht Lust. Heute schon Folge 44. Ich bin Caro und ich bin verantwortlich für die Vorbereitung und Recherche vom heutigen Thema. Und das lautet das mal Solo-Sex. Also Sex alleine. Wir schauen uns heute ein paar Mythen und Statistiken dazu an. Wir reden über die gesundheitlichen Benefits von Selbstbefriedigung und wir erklären, wie Solo-Sex dazu führen kann, dass auch der Sex mit anderen Menschen intensiver erlebt werden kann. Und am Ende gibt es noch ganz konkrete und ganz explizite Tipps für euren Solo-Sex. Und die habt ihr schon gehört? Vor mir sitzt ein echtes Surfer-Babe. Braun gebrannt und mit sonnengebleichtem Haar. Und dazu noch ein wahnsinnig schlauer Kopf, eloquent, scharf in der Analyse und einfach meine Partnerin in Crime in der Welt von der Sexologie, die Melina. Hallo.
Hell. Es ist fast, als müsstest du mich irgendwo verkaufen oder irgendjemandem schmackhaft machen.
Ich bin sicher, alle bieten schon wie wild. Hey, ich denke, wir machen zum Anfang mal wieder etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht
haben. Ein Handstand.
Das haben wir noch nie gemacht, Gott sei Dank.
Planks haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht zusammen. Nämlich auch noch nie.
Wir machen die ganze Episode in einem Plank. Doretsch.
Auf jeden Fall würden wir dann sehr viel stöhnen, glaube ich. Oh mein Gott. Das Fitnessstudio, in das ich gehe, da sind so zwei Typen. Ich glaube, die gehen am Tag sicher 2 bis 3 Mal. Also die gehen 7 Mal in der Woche und dann noch 2, 3 Mal am Tag. Und das sind so richtige Stöhner.
Also gut oder schlecht?
Es nervt abartig.
Also mega laut.
Abartig. Ja. Ja, so ein älterer Herr, aber richtig krass beieinander. Und ein jüngerer, also so jung wie wir, Caro. Hey, und es stresst einfach so. Sogar mit Kopfhörern hörst du das durch.
Ja. Lieber im Bett, nicht im Fitnessstudio.
Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen jetzt ja keine Planks und stöhnen nicht, weil wir nicht mehr können oder weil wir an irgendeiner Fitnesszeitschrift gelesen haben, man muss auf jeden Fall ganz laut stöhnen, wenn man sich anstrengt.
Nein, das wäre auch nicht mein Plan gewesen, sondern mein Plan ist gewesen, wir spielen etwas.
Ja, da hast du mich eher.
Aber gell, da habe ich dir schon gewonnen. Und zwar habe ich gedacht, wir machen ein Ping-Pong mit Begriffen für Solo-Sex. Bis sie es ausgehen.
Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, das stimmt. Ja. Soll ich anfangen?
Ja.
Solo-Sex.
Solo-Sex, wow. Der Titel von Episode.
Komm jetzt, Ping-Pong,
also,
schnell.
Masturbieren.
Selbstbefriedigung.
Sich einen abholen.
Onanie.
Es sich selber machen.
Hand anlegen.
Rubbeln.
Ah, Mist, das wäre auch meiner gewesen. Me-Time.
Ah, oh schön, ja. Die Maus klicken.
Bitte was?
Ja, die Maus klicken.
Das habe ich noch nie gehört.
Mama.
Mama, das hast du jetzt gerade erfunden.
Nee.
Das hast du auf jeden Fall erfunden.
Ich glaube, das ist sogar in American Pie, wird das mal gesagt. Ah. Klickst du deine Maus nicht? Irgendwie so.
Das habe ich, glaube ich, noch nie auf Deutsch geguckt. Mm. Click your mouse. Have you not clicked your mouse yet?
Click your mouse.
Was haben wir denn noch? Selbststimulation.
Mhm. Sich einer von den Palmen wedeln.
Ah ja, das ist auch gut. Ich bin dann.
Also ich hätte noch die Flöte spielen.
Mhm.
Das Böhnli reiben.
Mhm.
Die Perlen polieren. Dann Solo-Play und Self-Pleasure.
Ja. Yeah.
Und was ich auch ganz toll finde, ist Mütze glatze.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwas in mir, das so ein besorgtes Unwohlsein.
Wie Mütze,
bei den Wörtern. Nee, bei den ganzen Wörtern. Also so die nicht medizinischen oder nicht fachlich korrekten.
Ja, es ist lustig, dass man auch hier, wie so oft in der Sexualität, hat man eigentlich einfach so die so ein bisschen vulgäre, weirde, lustige oder man hat dann irgendwie gerade wieder etwas mega Medizinisches.
Ja, das sieht man mal. Ich bin einfach nicht so eine Lustige. Ich finde so die spielerischen Begriffe lösen in mir Unwohlsein aus.
Du kannst auch die ganze Zeit von Masturbation reden während der Folge.
Ja, genau.
Wenn wir über Solosex reden, kommt meistens nicht nur Lust ins Spiel, sondern auch eine lange Geschichte von Mythen, Tabus und Vorurteilen, die sich zum Teil immer noch halten. Und andere sind aus heutiger Sicht einfach absolut crazy. Und damit du weißt, was ich meine, nehme ich dich jetzt mal mit in eine kleine historische Side-Story. Und die hat mit etwas zu tun, wo wahrscheinlich viele von unseren HörerInnen heute Morgen noch gegessen haben. Und zwar Cornflakes. Also die scheinbar unschuldigen Frühstücksflocken. Mhm. Was fast niemand weiss, sie sind ursprünglich erfunden worden, um die Lust und vor allem die Masturbation zu unterdrücken.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Wirklich?
Gell, es tut wie ein schlechter Witz.
Ja, tell me more about it.
Es ist wahr.
Ich noch nie gehört.
Also der Mann dahinter ist der John Harvey Kellogg. Geboren 1852 und er war Arzt und ein wirklich glühender Gegner der Selbstbefriedigung. In seinen Schriften warnt er, dass Masturbation zu Blindheit, Epilepsie, geistigem Verfall, Impotenz und sogar frühem Tod kann führen kann.
Ja.
Und er war überzeugt, dass Selbstbefriedigung eine Art Volksseuche ist, wo die Menschheit wird zugrunde richten.
Spoiler stimmt nicht, was er gedacht hat. Ihr könnt weiter dranbleiben.
Ja, jetzt sieht man, wie alle den Podcast abschaut, weil sie denken, ah gut, okay, dann ist ja gut.
Dann nicht.
Sein Lösungsvorschlag klingt heute wie ein Horrorfilm. Mhm. Also bei Gielen hat er Beschneidung ohne Betäubung vorgeschlagen, um so umzuerziehen oder alternativ ein Draht, um die Eichel zu spannen. Und bei Mädchen hat er empfohlen, dass Klitoris mit Säure verärzt wird und so die Lust nachhaltig gedämpft wird.
Also wer jetzt noch Kellogg's kauft?
Nein, es soll nicht ein Bashing, also irgendein Shitstorm jetzt auslösen.
Der lebt doch wahrscheinlich eh nicht mehr.
Aufrufen.
Oder wann hast du gesagt, wann hat er gelebt?
1852 ist er auf die Welt gekommen.
Nee, dann wahrscheinlich lebt er nicht mehr.
Nee. Also wie kommen jetzt überhaupt die Cornflakes ins Spiel?
Das frage ich mich auch.
Der Kellogg hat geglaubt, dass scharf gewürzte oder reichhaltige Nahrung die Libido anheizt. Mhm. Also hat er nach einem möglichst faden und reizarmen Zmorgen gesucht, wo eben Trieb soll beruhigen. Und zusammen mit seinem Bruder Will Keith Kellogg hat er dann die berühmten Getreideflocken erfunden. Und der Unterschied zwischen den Brüdern war, der John Harvey hat halt die Cornflakes als moralisches Antimasturbationsessen einsetzen. Hingegen der Will Keith hat vor allem Geschäftspotenzial gesehen und er hat dann auch die Firma Kellogg's gegründet. Und hat dann eben den Welterfolg mit diesen Cornflakes. Und noch ein kleiner Fun Fact.
Ja.
Ich war auf der Webseite von Kellogg's und die Unternehmensgeschichte dort wird komischerweise ein bisschen anders beschrieben. Mhm. In einer leicht verdaulichen Version.
Mhm. So lustig. Also, wie bist du denn darauf gekommen?
Hey, ich habe mich so ein bisschen verloren in so Mythen, die man früher hatte zu dem Thema Masturbation und Solosex. Und dann bin ich auf das gekommen. Ich habe so eine geile Story gefunden. Ich dachte, das muss ich unbedingt mitnehmen.
Sehr, sehr lustig. Aber was mir jetzt auch noch kommt, so Cornflakes, gerade Kellogg's, das ist doch ein Frühstück, was man vor allem Kindern hinstellt, oder? So. Mhm. Damit du nicht auf blöde Gedanken kommst.
Ja. Also es gibt, ich glaube, in der Schweiz ist es schon noch populär, dass so noch viele erwachsene Kellogg's essen. Also, oder Cornflakes.
Ich habe das nicht zu Hause.
Nicht. Ich mache jetzt nicht Schleichwerbung, wenn die meine Lieblings sind.
Nee, das machen wir nicht. Aber mal noch was anderes. Die haben ja auch 0,0 Nährstoffe. Da kannst du auch Papier essen.
Ja. Aber dafür hast du auch keine Lust auf Sex oder aufs Maus klicken.
I doubt it.
Wir verlassen mal die Mythen aus dem 19. Jahrhundert und kommen zum Forschungsstand von heute. Melina, hast du mal ein paar gesundheitliche Benefits von Solosex zusammenfassen, die so in Sinn kommen, so quasi als Antithese zu unserem Kelloggsmann?
Sehr, sehr gerne. Das Erste, was ich benennen würde, ist, dass Solosex und vor allem, wenn man eine Entladung hat, dass das Stress reduziert.
Mhm.
Und dass Atmung und Körperspannung helfen, das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Also es ist dahingehend sehr, sehr gesund. Gleichzeitig wird das Belohnungssystem aktiviert. Ja, das kann positive Emotionen fördern, aber auch zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Wir wissen, dass Körper und Geist, also Körper und Emotionen, nicht trennbar sind. Das ist so unsere Haltung aus dem Sexo korporell und es sich wechselseitig beeinflusst. Deshalb würde das Sinn ergeben, dass man durch die körperliche Entladung sich auch wohler fühlt.
Mhm.
Dann, ja, sagen manche, dass Solosex auch Selbstwirksamkeitsgefühle unterstützt. Also gerade das körperlich-emotionale Erleben der eigenen Lust, stärkt das sexuelle Selbstverständnis, ermöglicht einen bewussten Zugang zur eigenen Sexualität, Me-Time, in sich selbst investieren, Zeit mit dem Körper verbringen und so weiter. Also all das kann positive Effekte haben. Und durch die vorhin schon erwähnte Entspannung, gerade vorm Schlafen, kann es dazu führen, dass wir viel besser einschlafen, weil wir eben entspannt sind. Kann auch sein, dass sich emotionale und körperliche Spannung löst. Also ein Effekt, den wir eigentlich sehr gut brauchen können, um beruhigt einzuschlafen.
Genau. Also wunderschön zusammengefasst, sehr viele wichtige Komponenten. Und ich habe dazu auch noch eine aktuelle Übersichtsarbeit gefunden aus dem Jahr 2025. Und die Studie zeigt, dass die ganze Cocktailmischung an Hormonen, die wir eben bei der Selbstbefriedigung und beim Orgasmus ausschütten, dass die eben, wie du gesagt hast, sehr viele positive Effekte haben. Und zwar eben so auf das ganze System, körperlich, emotional, kognitiv. Du hast jetzt schon ein paar genannt und vielleicht nur ergänzend, welche Hormone das sind. Eben einerseits Dopamin, das sorgt für Motivation und Belohnungsgefühl. Serotonin, das stabilisiert die Stimmung. Und Oxytocin, das ist eben das sogenannte Kuschelhormon. Das fördert Nähe und Entspannung. Aber dann sind es auch so Sachen wie Endorphine, das sind wie so körpereigene Schmerzmittel, die zum Beispiel bei Regelschmerzen oder bei Symptomen von der Wechseljahre helfen können. Also es ist wirklich so eine All-in-One-Apotheke, die da mitkommt bei der Selbstbefriedigung.
Die man einfach mit per Mausklick
ja, alles aus einem Hang
bestellen kann.
Es hat so viel Panz wie die Liebes.
Wunderbärchen.
Wunderbärchen. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Zahlen und Statistiken zum Thema Solosex teilen, die du gerne kommentieren kannst. Ich stütze mich hier mal wieder auf unsere schon beliebte und oft zitierte Fragebogenstudie aus der Uni Bern, wo 1100 Personen im Alter zwischen 18 und 77 befragt hat. Und die Umfrage zeigt, dass sich 94% der Frauen und 98% der Männer innerhalb der letzten 12 Monate selber befriedigt haben.
Mhm.
Und nur 1% der Frauen und 1% der Männer noch nie Selbstbefriedigung gemacht haben. Bezüglich Häufigkeit zeigen sich keine Unterschiede, ob man in einer Beziehung ist, welche sexuelle Orientierung man hat oder wie alt man ist. Also es scheint so, dass Selbstbefriedigung für die meisten, ob Frau, Mann, vergeben, Single, Homo, Hetero, Bi, Älter, Jünger, ein wichtiger Teil von der eigenen Sexualität darstellt. Aber der Stellenwert von der Selbstbefriedigung unterscheidet sich je nach Partnerschaftsstatus. Also bei Singles ist der Stellenwert höher als bei Menschen in ihrer Beziehung. Also das heisst, dass bei Singles 28% der Befragten angegeben haben, dass Selbstbefriedigung momentan wichtiger oder viel wichtiger ist als sexuelle Aktivitäten mit einer anderen Person. Und das war bei den Vergebenen bei nur 12% der Fall gewesen. Dort haben Aussagen überwogen, dass Selbstbefriedigung weniger wichtig oder viel weniger wichtig ist als Paarsex. Mm. Und wenn wir weiter in der Studie schauen, wie oft Menschen eigentlich masturbieren, zeigt sich ein spannendes Muster und auch ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern. In der Befragung geben die meisten Frauen an, dass sie sich einisch bis viermal im Monat befriedigen. Und nur eine kleine Minderheit, rund 7%, liegt im Bereich von 4 bis 5 Mal pro Woche. Und noch weniger, also knapp 3%, machen es fast täglich. Und bei Männern verschiebt sich das Bild deutlich nach oben. Zwar gibt es auch hier ein paar, die seltener als einmal im Monat masturbieren, aber die Mehrheit findet sich in der Kategorie mehrmals pro Woche. Nämlich rund 20% der Männer befriedigen sich 4 bis 5 Mal pro Woche, weitere 15% sogar 6 bis 7 Mal pro Woche und auch noch 9% sagen mehr als einisch am Tag.
Mhm. Ich kenne ja die Studie, deshalb überrascht mich nicht so viel. Während ich dir zugehört habe, habe ich aber versucht, mich so in verschiedene ZuhörerInnen hineinzuversetzen. Mhm. Und was wir ja auch immer wieder hören, ist, also wir wissen zwar, dass es total normal ist, dass sich, egal mit welchem Geschlecht man sich identifiziert, dass Solo-Sex stattfindet. Also auch die Zahlen zeigen das. Es ist normal, es passiert in einer unterschiedlichen Häufigkeit, aber es gehört einfach dazu für die meisten Menschen. Und es gibt aber immer noch, glaube ich, sehr weit verbreitet den Wunsch oder irgendwie den eher naiven Glauben, dass wenn man in einer Partnerschaft ist und die auch exklusiv ist, dass man dann nicht auch noch masturbieren muss, weil man ja den oder die andere hat. Und ich habe auch schon Stimmen gehört, dass Menschen das als schon beleidigt sind, wenn dann der Partner sich doch einen runterholt oder die Partnerin doch sich selbst befriedigt, obwohl man ja hätte zusammen Sex haben können. Und ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig aufzulösen, dass es keine Entscheidung gegen der oder die Partnerin ist, sondern dass es wirklich beides wichtig ist und beides da sein darf, beides hat die Daseinsberechtigung und beides ist auch total gesund und es sollte auch gefördert werden. Also den oder die Partnerin zu schämen, weil man zum Beispiel einander erwischt oder weil man findet, aber das hätten wir doch jetzt auch zusammen, ist okay, dass die Gefühle aufkommen, aber es ist wichtig, sich darauf zu besinnen. Es ist normal und es ist auch wichtig, dass man der anderen Person den Raum gibt, das zu machen.
Finde ich mega wichtig, dass du das ansprichst. Ja, dann später auch noch Studie dazu. Und wir haben, glaube ich, bei den Bindungsstilen dort auch schon darüber geredet, dass es auch wichtig ist, dass man reflektiert, was ist eigentlich das, was mich stört.
Ja.
Es geht ja nicht, also wir haben ja jetzt hier auch gerade aufgezeigt, wie gesund das ist, auf allen Ebenen für den Menschen, der das macht. Also, was ist es, was mich stört, wenn ich mir vorstelle, dass mein Partner, meine Partnerin sich befriedigt? Ist es koppelt auch an einen gewissen Konsum von audiovisuellen Inhalten?
Pornos.
Und was genau? Also vergleiche ich mich mit den Menschen, die er dort anschaut? Ist es das Gefühl von, er oder sie macht lieber das, anstatt mit mir Sex zu haben? Also ist es irgendwie so eine Selbstwertthematik? Also ich finde, dort auch ein bisschen Zeit zu investieren und dem auf den Grund zu gehen, was stört mich überhaupt, kann auch sehr sinnvoll sein. Und dort dann auch das Gespräch zu suchen.
Ja, sehe ich auch so. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, warum es für viele so ein Ick ist oder so ungute Gefühle auslöst, weil man sich's ja nicht vorstellen kann und weil man selber nie gesehen hat und weil es was so Privates, Intimes ist, was vielleicht zu einer großen Irritation führt und man das deshalb nicht so embracen kann. Weißt du, wie ich meine?
Also, dass es wie so eine Cayman Garden ist eigentlich, wo der andere Mensch hat, wo man wie nicht Zugang hätte zu.
Der einen aber abschreckt selber, weil man das vielleicht, weil man vielleicht sich selbst nicht so befriedigen würde oder nicht diese Pornos gucken würde oder nicht so viel oder so wenig Zeit benutzen würde. Weil man es nicht genau nachvollziehen kann, weil man nicht genau relaten kann. Und dann ist es so etwas, was schwerer nachvollziehbar ist und was dann eher dazu führt, dass man sagt,
Also du meinst, dass es dann wie auch so eine Dissonanz ist, die eigentlich auftritt im Sinn von, ich kenne die gar nicht so oder irgendwie passt es nicht so, wie nicht die sonst wahrnehme.
Ja, genau, dass das Bild auch vielleicht
sich so ein bisschen verändert.
Verändert und jetzt mies ausgedrückt einen Kratzer bekommt oder einen Knick bekommt oder so ein, ich will mir gar nicht vorstellen, wie meine Partnerin oder mein Partner da alleine auf dem WC sitzt und an sich rumrubbelt, während sie eine halbe Minute irgendwas angucken, was ich total eklig selber fände.
Mhm. Ja, aber ich finde auch da, wenn ich dir so zulasse, wird deutlich, das hat ja mit einem selber zu tun.
Ja. Oder? Zu 100%.
Und es ist auch wieder das, oder? Und etwas, wo man projiziert in dem Moment auf den Partner, Partnerin. Und auch da dann wieder auf den Grund zu gehen, was ist es genau, wird mega sinnvoll.
Ja. Und es bringt einem auch nichts, wenn man im Detail weiß, wie Partnerin oder Partner ihren Solo-Sex praktizieren. Es ist vielleicht sogar auch schön, den Personen den Raum zu geben, dass sie da einfach machen, was sie machen wollen.
Ja, wo dann ist es meistens auch so ein Kontrollbedürfnis, oder? Wo wieder führen kommt, so, wo wir auch schon besprochen haben in der Affärenfolge, oder? Dass man das Gefühl hat, je mehr man weiß, desto mehr hat man Kontrolle darüber, was passiert. Aber es kann eben auch, wie du jetzt gesagt hast, dann auch dazu führen, dass man Mühe hat mit dem, was der andere Mensch macht. Ich habe noch einen spannenden ergänzenden Fakt aus einer Studie aus den USA gefunden, die ich mitbringen wollte. Und zwar, dass die Lebensphase ohne Einfluss hat auf die Selbstbefriedigung und die Wichtigkeit, die sie einnimmt. Also im Teenageralter und als junge Erwachsene, also von 14 bis 24, ist die Selbstbefriedigung für viele Menschen sehr wichtig und auch häufiger als Paarsex. Und spannenderweise ist das auch wieder so bei Menschen ab 50. Also dort zeigt sich das gleiche Bild. Was war jetzt deine These, warum das so ist?
Bei den jungen Menschen geht es sehr, sehr viel noch um Exploration. Oder? Über sie selber lernen, Dinge auszuprobieren. Das ist so die Entwicklung der eigenen Sexualität. Finde ich total schön, dass es passiert. Dürfte aus meiner Sicht oder meine Haltung auf jeden oder meiner Haltung nach dürfte sich das durchziehen durchs ganze Leben und ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich einfach ablöst dann durch partnerschaftlichen Sex.
Ja, das denke ich auch.
Und warum es mit 50 wieder spannend wird, da müsste man sich jetzt ein bisschen so die Demografie vielleicht angucken, ist das der Zeitraum, in dem sich viele wieder trennen? Ist das der Zeitraum der Midlife Crisis ist fast schon zu spät.
Ja.
Aber der Anfang Wechseljahre, Anfang Andropause, vielleicht wieder neue Hormonkonstellationen im Körper, neue Ideen, eine neue Art, sich selbst zu begegnen. Vielleicht funktioniert Paarsex auch nicht mehr so, wie er davor funktioniert hat. Also könnte das ein Grund sein, warum Menschen wieder mehr Solo-Sex machen? Aber wissen tue ich es nicht, weil es so my wild guess.
Ja, es wird auch nicht aufgelöst in dieser Studie, warum das so ist. Also wir können nur über Thesen reden, aber meine Überlegungen decken sich eigentlich mit dem, was du gesagt hast. Also eben so bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass dort halt auch die Verfügbarkeit sicher ein Thema ist. Also vielleicht ist man eben noch nicht in ihrer Partnerschaft und die eigene Hang ist halt einfach verlässlich und verfügbar.
Ja.
Und eben gleichzeitig das, was du gesagt hast mit der Exploration und so mit 50 plus aber sicher das mit diesen partnerschaftlichen Veränderungen, die können ein Teil sein davon. Aber ich meine, jede zweite Ehe wird geschieden. Es gibt viele Menschen, die in diesem Zeitraum alleine sind. Und dann eben auch so die körperlichen Veränderungen, die vielleicht eben dazu führen, dass man sich nicht mehr so wohl fühlt oder nicht mehr gleich wohl fühlt im Paarsex und dann Solo-Sex, wie so die Möglichkeit bietet, gleich eben so die positiven Benefits zu erleben. Oder dass es einfach auch ja, weniger anstrengend ist, oder? Das hören wir ja auch immer wieder auch in der Praxis, dass Sex zum Teil mit zunehmendem Alter und auch mit diesen ganzen veränderten Faktoren dann plötzlich als anstrengend wahrgenommen wird, weil man vielleicht auch nicht so adaptiert hat auf die neuen Gegebenheiten. Also, dann auch spannend wird es, wenn man sich die Frage stellt, für was nutzen Menschen und speziell Frauen Selbstbefriedigung eigentlich im Alltag? Und auch da habe ich eine aktuelle Studie aus der Schweiz, aus dem Jahr 2024. Und die hat das genau untersucht. Es sind 370 Frauen befragt worden, wie oft und warum sie masturbieren und wie das mit ihrem Stresslevel zusammenhängt. Und das Ergebnis zeigt, viele Frauen greifen dann zu Solosex, wenn sie psychisch belastet sind und einen stressigen Tag hinter sich hatten. Und die Effekte sind überwiegend positiv. Also Teilnehmerinnen berichten nach der Selbstbefriedigung von Gefühlen wie Entspannung, innere Ruhe, Glück und manchmal sogar Euphorie. Und was interessant ist, ist, dass die Unterschiede je nach Art der Stimulation deutlich werden. Also eine Frau, die eine rein klitorale Stimulation hat, gemacht für die Selbstbefriedigung, die erleben sich als energiegeladener und belebter. Also es ist wie so eine Art Kick, was sie erleben, was so gute Laune macht. Und dann vaginale oder klitoral-vaginal kombinierte Stimulation hingegen wirkt eher wie so eine Entspannung für den ganzen Körper. Also ich habe mir das so vorgestellt, klitoral ist wie so ein Espresso-Shot und vaginal / klitoral ist wie so eine Tasse Kamillentee vor dem Schlafen gehen. Und so oder so ist es aber für die befragten Frauen eigentlich kaum mit negativen Gefühlen belegt gewesen. Also es ist wirklich wie so eine Art von Self-Care gewesen, was brauche ich jetzt gerade und das hole ich mir.
Also wenn du klitoral sagst, meinst du von außen?
Genau, nur äußere Stimulation.
Und wenn du klitoral-vaginal sagst, meinst du mit Eindringen?
Ja, genau.
Ja, spannend.
Oder? Ich finde auch, dass die Orgasmen so anders erlebt werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei der äußeren Stimulation, also wenn ich jetzt wirklich nur die Klitoris von außen bediene, dass da die Oberflächenrezeptoren beschäftigt werden. Und dass das für vielleicht eine krassere Kanalisierung sorgt oder zu einer krasseren Kanalisierung führen kann und dadurch vielleicht auch weniger Verbindung zum emotionalen Raum. Und deshalb ist es vielleicht wie so ein pushy Hype. Oft ist ja da auch eine sehr hohe Körperspannung mit dabei. Und beim vaginal-klitoralen, also wenn ich irgendetwas einführe, habe ich ganz andere Nervenenden, ganz andere Rezeptoren und ich könnte mir vorstellen, dass die auch anders verbunden sind vielleicht oder anders kommunizieren mit Muskeln, gerade im Beckenbereich und die wiederum anders kommunizieren mit unserem oberen Körperteil und dass dadurch eine andere Art von Bewegung stattfindet und dadurch eine ganz andere Art von Entladung, die dann vielleicht eher entspannt und die vielleicht auch eher die Emotionalität ansprechen kann.
Ich finde, es macht Sinn. Also das klingt ja jetzt so, als müssten wir einfach alle öfters masturbieren, um glücklicher und entspannter zu sein.
Auf jeden Fall. Und keine Kelloggs mehr essen.
Ja, aber ist es wirklich so einfach? Und ist es für alle Geschlechter gleich? Du hast es ja vorher schon angesprochen. Es gibt ja eben auch das Gefühl, es ist eine Kompensation. Es ist eigentlich wie ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, je nachdem mit der Beziehung. Und so ein Forschungsteam ist eigentlich dem nachgegangen und hat geschaut, hat Selbstbefriedigung eigentlich etwas mit unserer allgemeinen Lebenszufriedenheit zu tun. Mhm. Also nicht nur mit der sexuellen Zufriedenheit, sondern mit dem grossen Ganzen. Aber auch so etwas wie Beziehungszufriedenheit. Allgemein, wie fühle ich mich? Bin ich zufrieden, so wie ich mein Leben gestalte? Mhm. Und dazu hat das Forschungsteam Daten aus einer repräsentativen nationalen Befragung mit über 4'000 Erwachsenen ausgewertet. Die waren alle im Alter zwischen 18 und 75 aus Deutschland. Und das Ergebnis zeigt, es gibt keine einfachen linearen Zusammenhang. Mhm. So nach dem Motto, je mehr Solosex, desto glücklicher. Aber auch nicht, je mehr Solosex, desto unglücklicher. Mhm. Also der Effekt hängt sehr stark von zwei Faktoren ab, nämlich dem Geschlecht und dem Beziehungsstatus.
Ja.
Also für Männer ergibt sich ein klares Muster. Männer, die häufiger masturbieren, berichten im Durchschnitt von geringerer Lebenszufriedenheit. Und dieser Effekt ist am stärksten bei Männern, die ihre feste Beziehung leben. Also die Interpretation der Forschenden ist, Masturbation ist bei Männern in Partnerschaften oft eher eine Art Kompensation oder wird zumindest so wahrgenommen. Wenn sie mit dem Sex in der Beziehung unzufrieden sind, greifen sie häufiger zu Solosex, wo zwar das Bedürfnis stillt, aber er macht sie nicht wirklich glücklich, weil er eben so geframed wird. Mhm.
Und weil es wahrscheinlich auch eine Ersatzhandlung ist von etwas anderem, was man sich eigentlich gewünscht hätte.
Ja, dann mache ich halt das. Mhm. So in dem Sinn. Mhm. Und bei Frauen hat das Bild ganz anders ausgesehen. Da ist es also so, dass Frauen in Beziehungen keinen klaren negativen Zusammenhang aufweisen zwischen Selbstbefriedigung und Lebenszufriedenheit. Mhm. Die alleinstehenden Frauen ist sogar ein leicht positiver Zusammenhang. Also wer häufiger masturbiert, berichtet auch von höherer allgemeiner Zufriedenheit mit dem Leben. Und hier scheint Solosex eine Ressource zu sein für Wohlbefinden.
Yeah.
Also so ein Ritual, so selbstbestärkend, wo die Stimmung hebt und eben die Lebensqualität steigert.
Ich glaube, da kommt genau dieses der Aspekt der Selbstwirksamkeit hervor. Wenn ich alleinstehend bin und aber meine Sexualität auslebe, weißt du, und Zeit mit mir verbringe und mir selber Orgasmen beschere. Ich glaube, das ist auf psychischer Ebene total bereichernd. Mhm. Auf körperlicher natürlich auch, aber so kann ich mir vorstellen, dass es deshalb korreliert, dass dann die Person auch zufriedener ist, weil sie so zu sich selber schauen und nicht auf jemand anderen angewiesen sind.
Und das Argument macht ja auch mega Sinn bei den Männern, dass es eben nicht so erlebt wird, wo dann ist es ja wie nicht selbstbestimmt, sondern ich muss ja jetzt, weil das, was ich eigentlich will, bekomme ich nicht.
Dazu würde ich gerne noch was sagen, weil es trifft vielleicht so ein bisschen wieder wie wir Wissenschaft und Forschung erleben. Wir können davon ausgehen, dass diese Studie die Wahrheit sagt, aber es gibt immer mehrere Wahrheiten. Und hier wird jetzt gesagt, dass aus einem Missstand heraus vor allem die Männer dann mehr masturbieren, aber sich dabei nicht gut fühlen. Es gibt aber auch genügend Männer, die sagen, egal wie zufrieden oder unzufrieden ich mit meiner Paarsexualität bin, ich für mich finde wichtig, auch noch meine Solosexualität zu leben. Und es hat nichts mit dem, was ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner erlebe, zu tun, sondern ich habe das schon immer regelmäßig gemacht. Ich habe einfach Interessen, Fantasien, die ich nur mit mir selber ausleben möchte und noch mit Material und für die das total positiv konnotiert ist. Also es heißt jetzt nicht nur, weil du in einer Beziehung bist als Mann und regelmäßig masturbierst, heißt, machst du das, weil ein Missstand da ist und auch für die Partnerinnen und Partner, nur weil euer Partner das macht, heißt es nicht, dass mit eurem Sex was nicht stimmt. Es könnte sein, wie die Studie zeigt, aber es muss nicht sein.
Mhm. Und was ich auch noch wichtig finde zu ergänzen, ist, dass es halt auch wieder so fest zeigt, dass die Art und Weise, wie du etwas framest, dann das so fest beeinflusst, wie du es erlebst.
Ja.
Wir haben ja vorher darüber geredet, was es alles an positiven Sachen auslöst.
Ja.
So oder so in deinem Körper durch Hormonausschüttung. Und wenn du das aber in deinem Kopf framest als, das ist eine Kompensationshandlung und das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, erlebst du es als etwas Negatives. Ja. Und das finde ich so crazy bei dieser Studie, wie das das zeigt. Und wie wichtig das es ist, an diesem Mindset dort zu arbeiten und wie man Sachen eben framet. Und das sieht man bei den Frauen, wenn sie das wirklich eben als etwas sehen, wo ihnen gut tut und wo sie sich Raum und Zeit dafür schaffen, wie das dann eine mega Ressource kann sein.
Genau, und sind jetzt die sogenannten Glaubenssätze oder jetzt in dem Fall auch self-fulfilling prophecies. Wenn ich schon denke, es ist schlecht, dann erlebe ich es auch eher als etwas, das schlecht war. Nicht von der Qualität, sondern vielleicht eher so aus ethischen Gründen. Und wenn ich denke, es tut mir total gut und es ist etwas, was mich glücklicher macht und was wichtig für mich ist und dem eine positive Bewertung gebe, dann erlebe ich es auch positiver. Das ist übrigens bei allem so im Leben oder bei vielem.
Ja, absolut. Und das ist schon etwas, also wir kommen dann am Schluss nochmal dazu, wenn es um konkrete Tipps geht für Solosexualität, dass ich in meiner Recherche gefunden habe, dass viele Männer auch Solosex kaum Zeit geben. Also weißt du, dass das etwas sehr orgasmuszentriert ist, sehr penisfokussiert und eben gar nicht so als Me-Time geframed wird oder als etwas, was ich mache, um mir selber eine schöne Zeit zu geben.
Genau, dass es nicht so lustvoll ist, sondern dass es eher funktional ist. Ja.
Genau. Und ich glaube, das ist halt auch ein riesen Unterschied. Auch dort, wie viel Bedeutung misse ich dem bei.
Ja.
Wir haben jetzt schon darüber geredet, Solosex kann sehr viele unterschiedliche Rollen einnehmen und die können auch variieren im Leben oder mal in verschiedenen Phasen mehr oder weniger deutlich sein, also von Selbstfürsorge zu Stressabbau, zu Routinen vor dem Schlafen gehen, als Kompensationshandlung, also das ist alles voll legitim und auch okay so und etwas, was man geniessen sollte. Solosex bietet aber eben auch die Möglichkeit, das eigene erotische Repertoire und das eigene sexuelle Skript zu erweitern. Also hier ist wieder so das Stichwort sexuelles Lehren. Und genau deshalb haben wir, glaube ich, beide, also ich rede jetzt hier mal für uns beide, den Begriff Solosex so gern und weniger Selbstbefriedigung, weil Selbstbefriedigung hat so etwas Funktionales. Mm. Und Solosex macht es halt schon deutlich, Solosex ist auch Sex. Und Solosex ist ein mega tolles Übungsfeld für die eigene Lust und den eigenen Körper zu erkunden, aber genauso auch für den partnerschaftlichen Sex mal zu üben oder zu lehren. Und hier kommt auch das Stichwort Erregungsmodus, wo wir ja sehr ausführlich in Folge 3 besprechen, wo du ja dann vorbereitet hast, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jetzt HörerInnen gibt, die das nicht gehört haben.
Dann müssen sie jetzt abbrechen und erst die andere Folge hören und dann wieder zurück.
Nein. Kannst du kurz umreißen, was überhaupt der Erregungsmodus ist und warum das sinnvoll ist, das zu kennen?
Ja, also simpel ausgedrückt sprechen wir von Erregungsmodus und meinen dabei, wie sich jemand bewegt und wie viel Raum jemand einnimmt und wie jemand atmet und mit welchem Rhythmus man sich so bewegt, um Erregung entweder zu generieren oder zu steigern. Und ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, wir sprechen dabei immer von verschiedenen körperlichen Gesetzen, also Atmung, Raum, Rhythmus, Muskeltonus und eine typische Weise, wie wir diese einsetzen, um unsere Erregung zu erleben. Und da unterscheiden wir zwischen Spannungsmodi und Bewegungsmodi. Das könnt ihr alles nachhören. Bei den Spannungsmodi geht es eher darum, dass wir zum Beispiel beim Druckmodus Erregung durch sehr starken körperlichen Druck und einen hohen Muskeltonus erreichen. Da gibt es noch den mechanischen, das ist auch noch ein sehr beliebter. Da geht es darum, dass wir eher durch repetitive Bewegung, also durch Reiben, Rubbeln, die gleichförmig ist, dass wir dadurch Erregung generieren. Und bei dem Bewegungsmodi wäre es dann eher so die Bewegung des ganzen Körpers und wir sprechen von fließenden, weichen Bewegungen mit einem mittleren oder eher geringen Muskeltonus, dass die Erregung diffundieren kann, also sich verteilen kann im ganzen Körper und dadurch wird sie genussvoll. Und dann haben wir auch noch den wellenförmigen Modus. Da geht es dann um eine Wechsel- oder abwechselnde Bewegung von Becken und Oberkörper. Wir nennen das manchmal doppelte Schaukel, die dann gekoppelt ist mit Spannung und Anspannung und eben Einbringen der Atmung. Mhm. Und jeder Mensch lernt erstmal recht intuitiv in frühen Jahren einen gewissen Erregungsmodus für sich so zu entdecken und den macht man da eine Weile und je nachdem natürlich, mit welcher Exposure ich durchs Leben gehe, bleibe ich dabei jahrelang oder vielleicht auch bis zum Lebensende oder ich kann eben ein bisschen regulieren bei den Körpergesetzen. Also wenn mir bewusst ist, dass ich mit einer hohen Muskelspannung im Solo-Sex unterwegs bin, könnte ich mal probieren, den Muskeltonus ein bisschen runterzuschrauben, mal gucken, was passiert. Was macht meine Erregung? Was macht meine Lust? Mhm. Oder mit dem Rhythmus zu spielen oder mit der Atmung zu spielen, mehr im Bauch zu atmen, weniger im Bauch zu atmen, genau. Und dass dann Variation möglich wird.
Ja, absolut. Und da zeigt sich halt auch wieder, dass das alles Sachen sind, die man wunderbar mal im Solo-Sex machen kann, üben und schauen, wie sich das anfühlt, auch wenn man nicht abgelenkt ist durch eine andere Person,
ja.
Wo irgendwie auch noch Sachen will und macht und so.
Oft laden uns andere Personen aber dazu ein, genau an diesen körperlichen Gesetzen ein bisschen zu schrauben, weil ihr könnt euch vorstellen, mit so vielen Menschen und so vielen Ausprägungen der Erregungsmodi, ist natürlich unwahrscheinlich, dass wir genau unser Puzzleteil finden. Und wenn dann die andere Person ein anderes Tempo oder eine andere Bewegung an den Tag legt, könnte es reizvoll sein, sich darauf einmal einzulassen und mal zu gucken, was macht das denn mit mir? Könnte ich daran auch Freude haben?
Mhm. Und nicht das einfach abstempeln als der andere Mensch macht weirden Sex.
Du machst also richtig weirden Sex.
Jetzt für alle, die sagen, hey, das ist mir noch nicht konkret genug, wie, was könnte ich jetzt anders machen, wie könnte ich das jetzt üben, was auch immer. Ich habe gedacht, so als Abschluss zur Episode können wir wirklich so ein paar ganz konkrete Tipps geben, was man könnte machen. Mhm. Und zwar erst für Frauen oder Menschen mit Vulva-Vagina und dann für Männer oder Menschen mit Penis. Und die Tipps können natürlich auch beim gemeinsamen Sex eingesetzt werden und exploriert werden. Ich würde mal anfangen mit Tipp 1 und dann kannst du gerne ergänzen.
Mhm. Ich gehe schon mal in den Plank.
Also, ist gut. Also wir fangen mal mit den Frauen und da würde ich gerne direkt den Begriff Pillow Humping droppen. Das ist etwas, was viele Frauen machen und zwar schon als kleines Mädchen. Also dass man Küsse oder Stofftierchen zwischen den Beinen einklemmt und die reitet. Und viele haben so auch die ersten Orgasmuserfahrungen. Und was bei dieser Praktik sehr positiv ist für die körperliche Erregung, ist, dass beim Pillow-Humping in der Regel viel Bewegung im Beckenraum vorhanden ist. Also es ist so eine sehr aktive Form von der Selbstbefriedigung. Und es führt dazu, dass auch die Vagina und die Vulva mehr durchblutet werden, was wiederum die Intensität steigert, weil die ganze Genitalregion sehr viel sensibler wird. Also wäre es mal ein Tipp, dass, wenn man es noch nicht kennt oder auch wenn man es kennt, das mal wieder zu machen, auszuprobieren und wirklich so die Erregungssteigerung wahrzunehmen. Also so ganz bewusst zu merken, wie sich das intensiviert.
Mhm.
Und durch die Bewegung wird auch die eigene Erregung und die eigene Lust bewusst wahrgenommen und auch gesteuert. Was dann auch beim Paarsex sehr förderlich kann sein kann, also beispielsweise in der Reiterstellung beim Heterosex oder auch beim Scissoring beim queeren Sex. Wenn man Pillow-Humping sowieso schon kennt, ist meistens auch Dry-Humping ein Highlight, wo es halt eine sehr ähnliche Stimulation ist. Und was ich auch schon gehört habe von Frauen, die sich so befriedigen oder das so gelernt haben, ist, dass sie gerne über den Slip, also über die Unterhose, stimuliert werden. Also, dass es keinen direkten Hautkontakt hat, sondern dass so zwischen Zunge, Finger, Penis, Toy, anderen Menschen eben wie eine kleine Barriere gibt oder bestehen bleibt.
Ja.
Hast du da irgendeine Ergänzung dazu oder einen ganz anderen Tipp?
Was auch schön sein kann, ist, was wir vor allem bei Frauen machen, die ein bisschen länger brauchen oder deren Körper ein bisschen länger braucht, so zum Aufheizen, um in Erregung zu kommen oder Lubrikation, also zum Feuchtwerden, ist, dass man sich ein bisschen Öl nimmt, also auf den Rücken liegt, ein bisschen Öl nimmt und das Genital ganz leicht anfängt zu massieren und dann wie von außen nach innen geht, je nachdem, wie sich's wohlig anfühlt. Und durch diese Massage und das Gleiten kann eben sein, dass man wie das Genital ganz langsam wach küsst, dass vielleicht die Feuchtigkeit schon etwas macht, ja, wenn man, weil man es assoziiert mit lustvollem Sex oder mit Austausch mit jemandem. Und wenn man denn dann möchte, in den bekannten Erregungsmodus überführt und dann eben das tut, was man sonst auch tut, um zum Orgasmus zu kommen. Also wirklich über erstmal Entspannung, Massage, genital Hallo sagen.
Mhm. So dann, ich Körper zu kommen.
Genau. Mhm. Ja, und auch einen Kontakt zum Geschlecht aufzunehmen.
Ich habe auch noch aus einem Buch, das ich sehr toll finde, habe ich auch noch einen Tipp rausgenommen. Und zwar, das ist etwas, jetzt ein Tipp, der direktere Stimulation von der Klitoris beinhaltet. Und die Praktik heisst Feuer machen. Mhm. Und dazu legt man zwei Zeigefinger auf die äußeren Vulvalippen, sodass die Klitoris in der Mitte ist. Und dann macht man so die typische Bewegung, eben wie man es kennt, so vom Feuer machen mit einem Stock, weißt du, so das Vor- und Zurück.
Mm, ja.
Und dann ergibt sich auch durch das wie so eine Bewegung. Also Klitoris wird so mitstimuliert, wird auch bewegt.
Mhm.
Und wenn man merkt, okay, wenn ich auf der äußeren Vulvalippe die Finger habe, dann geht es mir irgendwie zu wenig, kann man sie natürlich auch immer wie mehr gegen innen bewegen. Oder mal eben auf die inneren Lippen legen oder wirklich gerade neben der Klitoris und sich so eben so langsam gegen innen arbeiten. Also eigentlich wieder so das Titanic-Prinzip aus der Oral-Sex-Folge, aber halt das mal mit den Fingern.
Ja, ja, ja. Mhm. Schön. Ich hätte auch noch zwei.
Mhm.
Etwas, was ich sehr oft höre, aber vielleicht wissen es trotzdem nicht alle. Stichwort Duschbrause. Also... Mhm. Je nachdem, wie viel Wasserdruck man darauf hat. Es ist sehr angenehm oder nicht angenehm. Ja, aber es gibt sehr, sehr viele, die sich mit der Duschbrause eben von außen stimulieren. Mhm. Und mein anderer Vorschlag wäre, wir wissen ja, dass sehr, sehr viele Menschen mit Vulva-Vagina den Womanizer benutzen.
Mhm.
Und falls man Interesse daran hat, von diesem batteriegetriebenen Objekt wegzugehen, wieder hin zu analogen Geschichten, könnten zum Beispiel Dildos mit spannenden Materialien toll sein.
Mhm.
Auf gar keinen Fall zu groß. Also denkt nicht, dass ihr da so eine große Größe kaufen müsst, wie ein erigierter Penis am Ende ist. Der ist viel, viel weicher. Und ich spreche jetzt gerade über beispielsweise Glas. Glas-Dildos können total interessant sein. Die können sehr kalt gemacht werden, können aber auch warm gemacht werden. Haben eine spannende Oberfläche, die gibt es auch mit verschiedenen Noppen und ja, so spannenden Beschaffenheiten der Oberfläche. Und das könnte mal noch was sein, wenn man sich ein bisschen ausprobieren will und das Repertoire erweitern möchte.
Mhm.
Aber immer mit einer möglichst kleinen Größe anfangen und dann eher nach oben arbeiten. Da lohnt sich dann, das Geld auszugeben.
Mhm. Das hast du schon gesagt. So, dann kommen wir jetzt mal zum Penis.
Mhm.
Viele machen ja die Auf- und Abbewegung am Penis bei der Selbstbefriedigung. Und da wäre beispielsweise mal ein Tipp, dass man nicht die Hand bewegt, sondern dass man den Penis bzw. das Becken bewegt. Also, dass so das Becken mit dem Penis in die Hand stoßt und die penetriert.
Mhm.
Und was sich da besonders nice anfühlt, ist, wenn die Hand vorher mit Gleitmittel oder mit Öl eingestrichen wird, sodass das Ganze ganz schön gleitet und flutscht. Und das hat auch den Vorteil, also ähnlich wie eigentlich beim Pillow-Humping, dass das Becken besser durchblutet wird, sodass die Erregung intensiver wird und auch die Erektion härter und stabiler ist. Und zugleich ist es halt auch da die Möglichkeit, so ein bisschen die Bewegung aus dem Geschlechtsverkehr wie zu reproduzieren und da vielleicht eben auch zu üben, was positiv kann sein, wenn man an der eigenen Erektionsfähigkeit arbeiten will oder an der ich sage jetzt mal, am Durchhaltevermögen.
Vielleicht da noch ergänzend oder als Variante, was man einbauen kann. Menschen mit Penis machen sehr, sehr häufig erlernt und fairerweise diese Bumsbewegung, die halt vor allem durch festes Stoßen im Sex produziert wird. Und deshalb machen auch sehr viele Menschen mit Penis Solo-Sex so, dass sie sehr doll reiben an der Eichel, um das zu produzieren. Und sehr wenig Bewegung im Körper stattfindet. Und durch solche Bewegungen, also dieses Reiben und wenig Bewegen, haben die meisten in der Tendenz eher nur orgastische Entladung. Das heißt, der Körper entlädt sich zwar, aber die Emotionalität ist nicht gegeben. Und wenn man jetzt aber versucht, bei der Stimulation beispielsweise, also Reiben könnt weiterhin, also die Bewegung bleibt mal gleich, aber ich nehme den Körper noch mit dazu und ich nehme die Atmung mit dazu. Das heißt, ich versuche mal auf dem Rücken zu liegen, vielleicht auch Kissen, dass ich so in einem leichten Sitz bin, den Penis wie gewohnt stimuliere, aber dieses Mal den Fokus vielleicht nicht auf Bildmaterial oder den Penis, sondern den Fokus auf zum einen die Atmung. Spüre ich die Atmung, kann ich auch die Aufmerksamkeit mal wechseln zwischen wie Luft einfließt und wie sich mein Penis anfühlt. Und gelingt es mir vielleicht, meinen Oberkörper ein kleines bisschen mitzubewegen, dass man in so eine Körperwelle kommt. Und dadurch kann sich die Erregung, die Lust anders im Körper verteilen und das Gefühl nach der Entladung könnte wohliger sein.
Mhm.
Weil es dieses Mal möglicherweise nur ein Orgasmus ist, nicht nur eine orgastische Entladung.
Ja, wo gerade so die emotionale Komponente, denke ich, bei einem Orgasmus auch mega wichtig ist, oder? Und die eben, je nachdem, wenn es so gestaut ist oben, dass die halt nicht sich lösen kann.
Ja. Und gleichzeitig sagen ja sehr viele, ja, aber ich mache es ja extra so, mit sehr viel Anspannung, damit es nur eine halbe Minute dauert und es schnell erledigt ist, weil es ist mehr Mittel zum Zweck. Ja, ist genauso fein.
Mhm. Und da, das ist eben etwas, wo mir in der Recherche ist aufgefallen, dass eben sich sehr wenig Männer wirklich Zeit nehmen für das.
Mhm.
Und eben so das, was wir vorher schon besprochen haben, so das Penis fokussiert, Orgasmus zentriert. Und da gleich auch mal der Appell, so versucht doch mal, euch mehr Zeit zu nehmen und zu explorieren, was sich gut anfühlt. Also egal, ob das Nippelstimulation ist, die Hoden, die mit einbezogen werden, der Damm, aber auch die Analregion. Also das kann ja auch zuerst mal nur äußerlich sein, ohne anale Penetration. Also so den ganzen Körper mit einzubeziehen, das hat so viele Vorteile. Mhm. Und das wäre jetzt eigentlich auch ein Tipp für alle Geschlechter. Wenn der ganze Körper mit einbezogen wird, wird die Verbindung zum eigenen Körper gestärkt, was zu einer Steigerung vom sexuellen Selbstbewusstsein führt und eben auch zu einer grösseren sexuellen Zufriedenheit. Und da lohnt es sich wirklich so, die verschiedene erogene Zonen mal zu entdecken, Berührungsqualitäten zu variieren, also streicheln, drücken, reiben, mal sanft, mal mit mehr Druck, mal innerlich, mal äußerlich, vielleicht eben auch mit einem gut schmeckenden Öl und so wirklich in den Körper zu kommen und herauszufinden, was man will und was man nicht will und so ein bisschen wegkommen von dem, ich mache es immer so. Mhm. Und das ist mein Drehbuch, das ist mein Skript.
Mhm.
Und das funktioniert.
Ja, auch hier vielleicht noch den Verweis auf Toys. Da könnte es interessant sein, mal ein bisschen zu stöbern. Nicht nur Menschen mit Vulva-Vagina haben gern Sex mit Toys, sondern genauso auch Menschen mit Penis. Da gibt es sehr interessante Geschichten. Ja, und ich glaube, beim Stöbern in den Shops merkt man schnell, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Also gerade online wird euch auch erklärt, wie die Toys einzusetzen sind. Das können Dinge sein, die den Penis stimulieren, ja, die man in die Hand nimmt. Es gibt die sogenannten Eier, die man wie überstülpt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man in den Solo-Sex auch anale Penetrationen mit einbaut. Also dass man währenddessen vielleicht einen Buttplug eingeführt hat. Oder. Also gibt es ganz viele wunderbare Ideen. Wer da neugierig ist, ja, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal anzugucken.
Mhm. Dann würde ich jetzt noch zu meinem Abschlussstatement kommen. Solo-Sex ist ein unglaublich alltägliches Verhalten, das wir fast alle praktizieren. Und wenn wir über Solo-Sex reden, dann reden wir nicht nur über Lust, sondern wir reden auch über Selbstversorgung, über Beziehung zum eigenen Körper, über Freiheit und über Neugier. Solo-Sex ist keine Ersatzhandlung für fehlenden partnerschaftlichen Sex, sondern ein eigener wertvoller Teil von unserer Sexualität. Er kann uns helfen, uns selber besser kennenzulernen und damit auch offener und genussvoller mit anderen in Verbindung zu treten. Kurz gesagt, wer mit sich selber mehr Freude hat, liebt auch mit anderen intensiver. Ja. Melina, jetzt würden wir natürlich alle gerne noch wissen, was du am Vorbereiten bist und über was wir in 2 Wochen reden.
In 2 Wochen machen wir etwas, das sehr, sehr anspruchsvoll ist aus meiner Sicht. Wir sprechen über Männlichkeit.
Uff, okay, ja. Da ist dir ein leichtes Thema ausgewählt.
Habe ich mir mal was Leichtes rausgesucht. Ja, hab gedacht, diesmal will ich nur kurz recherchieren. Ja, und ich bin schon sehr gespannt auf unsere Diskussion. Wir denken ja meistens ein bisschen ähnlich, aber ich verspreche dir, ich bringe genug Dinge mit, die uns Diskussionsgrundlage bieten werden.
Okay, das heißt, es wird zum ersten Mal Beef, gell?
Wir kloppen uns nächstes Mal. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch gerne eine Sternebewertung. Wir bedanken uns herzlich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Teilt uns doch gerne, wenn ihr findet, da ist ein lieber Mensch, der sollte hören, über was wir sprechen. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, möge die Lust mit dir sein.